Flanders Moments. Gott spricht. Heute deine Dosis Segen und Community direkt aufs Ohr.
Hey, voll schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt heute Abend, trotz dieser Nebelpampe. Ich kann da oben überhaupt gar nichts sehen, aber ich würde euch mal fragen, wer ist dann heute zum ersten Mal hier? Ja, so ein ganz paar. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist, ganz besonders. Es ist eigentlich ganz egal, wie viel du mit Kirche, mit Glauben, mit so diesem ganzen Thema bisher zu tun hattest. Die eine Geschichte aus der Bibel kennst du auf jeden Fall. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Und wir wissen alle, es geht um Maria und Josef, es geht um das Baby im Stall, es geht um Engel, um Esel und alles, was damit zu tun hat. Und ich möchte diese Geschichte nicht noch einmal erzählen, weil diese Geschichte ist eigentlich viel tiefer als Sternchen und Engelchen. Und ich möchte ein bisschen was erzählen über die Umstände, in denen das alles passiert ist. Israel zur Zeit Jesu war eine ganz schwierige politische Situation. Das Land war besetzt von den Römern und ungefähr 80% der Bevölkerung lebten in sehr krasser Armut oder sogar unter der Armutsgrenze. Und der Grund war, dass die Leute dreifach Steuern zahlen mussten. Also zum einen an den Tempel, es waren die religiösen Steuern, dann an den König Herodes in Jerusalem und dann natürlich noch an die Römer. Und das war so eine krasse Belastung für ganz viele Menschen, dass sie einfach komplett in Armut versanken. Und viele Familien, die wirklich gar nichts mehr zahlen konnten, die wurden auch tatsächlich versklavt, inklusive ihrer Kinder. Das war die Situation damals. Zum anderen herrschte in Jerusalem eine Atmosphäre der Angst. Weil der König Herodes, der dort herrschte, war ein ziemlich brutaler Herrscher. Der hatte so einen Verfolgungswahn, dass er seine Lieblingsfrau hat hinrichten lassen, 3 seiner Söhne, eine Schwiegermutter, ein Schwager und ganz, ganz viele politische Gegner. Da floss ständig Blut in Jerusalem. Das war eine ganz, ganz heftige Atmosphäre und den Leuten ging es überhaupt nicht gut. Und das war die Lebensrealität der Menschen. Und in so einer Lebensrealität, da spielt Hoffnung eine ganz, ganz große Rolle. Aber es ist eine sehr praktische Hoffnung. Es ist eine Hoffnung auf Veränderung, auf Gerechtigkeit, darauf, dass endlich jemand die Besatzer aus dem Land vertreibt, auf jemanden, der diesen brutalen Herrscher ablöst, auf eine ganz praktische Hilfe, damit alle meine Kinder den Winter überleben. Es war die Hoffnung für das Hier und Jetzt. Und das war die Situation, in der die Menschen auf einen Retter warteten. Das ist die Situation, in der Weihnachten passiert ist. Und man würde jetzt erwarten, dass so ein Retter, der kommt, dass der mit Pauken und Trompeten kommt, dass der in der Hauptstadt kommt, dass er vom Himmel herunterschwebt mit Lasershow und dass es ein Riesending ist, dass alle da sind und zuschauen und richtig Gas geben und ihn feiern. Aber die Realität ist komplett anders. Dieser Retter kommt als Säugling zur Welt. Was kann man sich Hilfloseres vorstellen als so ein kleines, schreiendes, stinkendes Baby? Und er kommt geboren von einem Teenager-Mädchen. Nicht in der Hauptstadt, sondern auf dem Land. Nicht in Reichtum und mit Rolls-Royce, sondern in Armut, in Einsamkeit, in Angst. Und es riecht nicht nach Chanel Nummer 5, sondern es riecht nach Blut, Schweiß und nassem Esel. Das ist die Situation von Weihnachten. Und damit hat Jesus schon an Weihnachten mit seiner Geburt die ganze Weltordnung auf den Kopf gestellt. Wir alle kennen ja die Weihnachtsgeschichte nur so. Und deswegen ist es für uns ganz selbstverständlich, dass der Retter als Baby zur Welt kommt. Aber eigentlich ist es totaler Quatsch. Wer würde denn sowas denken? Wer würde sowas tun? Warum würde man das tun? Und das ist genau das, was diesen Hoffnungsbringer so besonders macht. Dass Jesus nicht zu den Großen, zu den Reichen, zu den Mächtigen kommt, dahin, wo sich das Leben abspielt, offiziell, sondern zu denen, die am Rande stehen, die in der Dunkelheit sind, zu denen mit Sorgen und Ängsten. Wer sind die Einzigen, die offiziell vom Geist Gottes darüber informiert worden, dass der Retter gerade geboren ist? Das waren einmal die Hirten auf dem Feld. Das war auch so eine Menschengruppe, die relativ isoliert war, die relativ ausgeschlossen war. Und dann waren das Sternenforscher aus dem Nachbarland. Der Geist Gottes hat Menschen berührt und angesprochen, die noch nicht mal den richtigen Glauben hatten. Das waren Menschen, die waren irgendwo zwischen Wissenschaftler und Priester. Und die haben sich auf den Weg gemacht. Die haben das gecheckt, dass Jesus kommt. Die Priester in Jerusalem haben das nicht verstanden. Die wussten nichts davon. Die haben es nicht gecheckt. Und stellt euch mal vor, in der Situation bei Herodes, der so einen Verfolgungswahn hatte, da tauchen plötzlich so ein paar Sternforscher auf und sagen, wir haben gehört, ein neuer König ist geboren. Was glaubt ihr, was da los war? Der ist total ausgerastet. Und wenn ihr in der Bibel weiterliest, seht ihr, dass er in Bethlehem ein Blutbad veranstaltet hat. Kurz danach. Aber nicht nur in der Weihnachtsgeschichte sehen wir das, dass Jesus die Weltordnung auf den Kopf stellt und dass er wirklich für jeden Einzelnen gekommen ist. Ungefähr 30 Jahre später hält Jesus quasi so seine Antrittsrede. Das ist, glaube ich, in der Synagoge in Nazareth. Das ist die Stadt, wo er aufgewachsen ist. Und er stellt sich vor die Menschen. Das ist das erste Mal, dass er so öffentlich da auftritt. Und er sagt nicht, der Geist des Herrn hat mich gesandt, um das Gesetz Gottes durchzusetzen. Der Geist Gottes hat mich gesandt, um die Sünder zu bestrafen, die Mächtigen zu unterstützen und andere Religionen zu bekämpfen. Stattdessen sagt er, der Geist des Herrn hat mich gesandt, um den Armen die frohe Botschaft zu senden. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Was ist das für ein Motto, was der sich gesetzt hat? Und das nimmt alles das wieder auf, was an Weihnachten passiert ist. Ich bin hier für jeden Einzelnen von euch. Ich sehe eure ganz alltäglichen Probleme. Ich sehe deine Sorgen. Ich weiß, was dich beschäftigt. Und unabhängig von deinem Geschlecht, von deinem Alter, von deiner sozialen Stellung, von all dem, was dich ausmacht, wie beliebt du in deiner Klasse bist, Jesus verbringt die Zeit mit den Menschen, mit den ganz normalen Menschen. Er feiert mit ihnen, er hört ihnen zu, er isst und trinkt mit ihnen, er heilt sie. Er ist einfach da für sie. Und er führt sogar theologische Diskussionen mit Leuten, mit denen man das jetzt wirklich überhaupt nicht vermuten würde. Und nochmal, für diejenigen von uns, die in einem Gemeindekontext, in einem Kirchenkontext aufgewachsen sind, ist uns nicht bewusst, diese ganzen Bibelgeschichten, alles, was Jesus tut, mit wem er Zeit verbringt, was er sagt. Er hat so Randale gemacht. Er hat so für Aufruhr gesorgt. Er hat so krass provoziert. Das hier ist ein Bild. Jesus war im Tempel und er hat gesehen, dass den Menschen da für die Opfergaben so viel Geld abgezogen wurde und sie konnten nur vor Gott bestehen damals, wenn sie bestimmte Tiere geopfert haben. Ihnen wurden noch die letzten Pfennige aus der Tasche gezogen und es hat ihn so wütend gemacht, dass er randaliert hat im Tempel. Er hat sich irgendwie aus irgendeiner Schnur so eine Peitsche gemacht, hat er die Tiere durch den Tempel getrieben. Jesus war nicht der liebe, freundliche, ruhige, diplomatische Mensch. Er hatte eine Riesenwut auf alles, was ungerecht war, auf alle Menschen, die andere Menschen ausgenutzt haben, auf alles, was nicht in Liebe passiert ist. Diese Hoffnung bringt Jesus zu jedem Einzelnen von uns und gerade zu denen, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Und Jesus sieht dich. Er sieht etwas in dir, was du nicht sehen kannst. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er weiß ganz vieles über dich, was andere nicht wissen, was du nicht weißt, und er sieht ein Potenzial in dir. Und da ist es auch egal, wie gläubig du bist. Es ist egal, wie beliebt du bist. Es ist egal, wie dein Google-Suchverlauf aussieht oder deine Gespräche mit ChatGPT mitten in der Nacht. Er weiß all das, aber er liebt dich trotzdem. Er liebt dich wahnsinnig, so wie du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Und das Problem ist, dass wir alle mit einem Wissen aufwachsen, mit einer Wahrheit über uns selbst. Und diese Wahrheit entwickelt sich, diese vermeintliche Wahrheit entwickelt sich, wenn wir noch jung sind. in unseren Familien, in der Schule, in unserem ganzen Umkreis. Und wir nehmen das auf von Eltern, Lehrern, Freunden. Und wir verstehen gar nicht, dass was für uns die Wahrheit ist über uns, über das Leben, über die Welt, über andere Menschen, dass das vielleicht gar nicht die Wahrheit ist, sondern nur ein Glaubenssatz, den wir uns aufgebaut haben, um unsere Welt zu verstehen. Und das können zum Beispiel solche Glaubenssätze sein, wie du bist nicht besonders schlau und du wirst es auch übrigens nicht sehr weit bringen. Oder zum Beispiel, wenn ich eine schwierige Familie hatte, in der ich mich oft unsicher gefühlt habe, dann kann das ein Glaubenssatz sein wie, die Welt ist böse und ich kann mich auf niemanden verlassen, nicht mal auf meine Eltern. Eigentlich bin ich nur selbst für mich da. Oder du hast vielleicht immer wieder gehört, du wirst genauso werden wie deine Eltern. Und du hoffst nur, nein, bitte nicht. Oder du bist tief davon überzeugt, dass du nicht wichtig bist und dass sich eigentlich niemand für dich interessiert. Und diese Wahrheiten, vermeintlichen Wahrheiten, die eigentlich Lügen sind über uns, Lügen über die Welt, Lügen über andere Menschen, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und dazu möchte ich euch ein Video zeigen. Wer von euch kennt den Musiker Haftbefehl? Ja, einige. Ganz, ganz jungen unter euch. Ich bin nicht so ein Fan seiner Musik. Aber es kam eine Netflix-Doku raus über ihn und die hat mich ganz tief getroffen, weil genau da so deutlich wurde, wie das funktioniert mit diesen falschen Wahrheiten. Das schauen wir uns jetzt an. In dieser Doku wird einfach ganz deutlich, wie wir diese Dämonen, die wir aus unserer Kindheit mitbringen, wenn wir die nicht bekämpfen, dann werden sie unsere Kinder erziehen. Und mit Dämonen meine ich die Verletzungen, die Ängste, diese Lügen, die wir über uns selber glauben, über andere und über die Welt und über Gott. Und es ist so krass, dass Jesus in diese Situation kommt, zu jedem Einzelnen von uns und die Wahrheit über dir aussprechen möchte. Er möchte dir helfen, diese Glaubenssätze, die du über dich hast, über dein Leben, über deine Zukunft, dass du die über Bord werfen kannst. Und dass seine Wahrheit in dein Herz kommt, dass du das verstehst, wie er dich sieht. Und dann hörst du plötzlich sowas. Ich liebe dich und ich habe dich wunderbar geschaffen. Du bist so wertvoll für mich. Du kannst heil werden und deine Situation verändern. Du hast das Potenzial, etwas in der Welt zu bewegen. Du musst nicht die Fehler deiner Eltern wiederholen. Das ist Gottes Wahrheit für uns. Und das ist die Hoffnung an das, was möglich ist. Hoffnung ist der Glaube an das, was möglich ist. Und es ist so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ungefähr 10 Jahre an sehr schweren Depressionen gelitten. Ich bin eine Zeit in der Klinik gewesen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal wieder so leben werde, wie ich es heute tue. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Und ich habe sie erst wieder gewonnen, als ich mit einer jungen Frau hier in Remels gesprochen habe, die mir von ihrer Geschichte erzählt hat und der es wieder gut ging. Und ich war so, boah, krass. Und ich selber habe jahrelang gebetet, dass Gott mich heilt. Und es ist nichts passiert. Ein Unterschied hat es dann gemacht, als ich den Mut hatte und die Kraft, mich mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen. Nicht zu sagen, ich mach die Augen zu, Gott, nimm du das bitte weg, sondern zu sagen, Gott, gib du mir doch die Kraft, mich damit auseinanderzusetzen. Gib du mir doch die Weisheit, an die richtigen Themen ranzugehen, die richtigen Fragen zu stellen. Stell du mir doch die richtigen Menschen auf den Weg, die mich dabei begleiten. Hilf mir, die richtigen Medikamente zu finden, damit ich überhaupt erstmal wieder klar denken kann und überhaupt anfangen kann, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist das, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Es heißt nicht automatisch, dass plötzlich alles gut ist. Aber es heißt, dass er mit uns unterwegs ist und dass er uns hilft, die Welt um uns herum und auch uns selber durch seine Augen zu sehen, durch die Augen der Liebe, durch die Augen der Weisheit. Hoffnung in Jesus zu haben, heißt, dass wir die Kraft bekommen, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass wir uns plötzlich aufraffen können, das wirklich zu tun, das anzugehen. Es heißt, dass wir Menschen finden, die mit uns zusammen unterwegs sind. Dass wir plötzlich nicht mehr von der Angst, sondern von der Liebe geleitet sind. Dass wir andere Menschen, die Menschen um uns herum, durch die Augen der Liebe sehen können. Dass wir Lösungen finden können und dass wir auch anderen Hoffnung bringen. Hoffnung zu haben, bringt so viel Kraft. Wenn die Hoffnung weg ist, und ich hatte das in den letzten Wochen, hatte ich eine Situation in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, zwischendurch, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass hier irgendwas Positives mal wieder passieren kann. Das hat mich so fertig gemacht und ich habe gemerkt, dass ich so rumgelaufen bin und dass ich überhaupt keine Kraft mehr hatte, gerade auszugucken oder meinen Alltag zu bewältigen. Es hat mir so viel Kraft geraubt. Und wenn wir Hoffnung haben, wenn wir uns vorstellen können, dass etwas Gutes dabei herauskommen kann, dann kann das so viel Kraft in uns wecken. Und dazu gibt es ein ganz makaberes Experiment aus den 60ern. Da gab es einen Verhaltensforscher und der hat einen Test mit Ratten gemacht. Er hat eine Gruppe Ratten genommen und hat die in so einen geschlossenen Wasserbehälter geworfen, wo sie nicht rauskommen konnten. Und hat da mal geguckt, wie lange dauert es denn wohl, bis sie aufhören zu strampeln und einfach runtersinken und sterben. Und da hat er beim ersten Test gesehen, ja, so ein paar Minuten, aber es ging ziemlich schnell. Und dann hat er den Test nochmal gemacht. Aber dieses Mal hat er die Ratten aus dem Wasser genommen, kurz bevor sie aufgegeben haben und runtergesunken sind. Er hat sie rausgenommen, hat ihnen eine Verschnaufpause gegönnt und hat sie dann wieder reingeworfen. Und es hat, also die längste oder die kräftigste Ratte hat bis zu 60 Stunden gezappelt und nicht aufgegeben, weil sie einmal erlebt hatte, dass Rettung möglich ist. Das ist ein bisschen ein ekliges Bild, ich weiß. Aber es zeigt uns ganz deutlich, dass Hoffnung, dieses Wissen, selbst eine Ratte checkt das. Wo Rettung möglich ist, wo Veränderung möglich ist, da lohnt es sich nochmal, alle Kraft aufzubringen. Und dazu gibt es auch die unbegründete Hoffnung. Da will ich gar nicht weit drauf eingehen. Aber wenn es in einer Situation keine Veränderung gibt, wenn ich einen Partner habe, der gewalttätig ist und der sagt immer, ja, ich mache das nie wieder, aber er hat nicht den Mut, sich Hilfe zu holen, dann ist meine Hoffnung vergeudet. Wenn ich jemanden habe, der mich immer anlügt, der mich immer betrügt und sagt, ja, ich werde das nie wieder tun, aber er tut nichts, um an sich zu arbeiten, er holt sich keine Hilfe, dann ist meine Hoffnung vergeudet. Aber da, wo etwas geschieht, wo Menschen die Kraft bekommen, da ist Veränderung möglich und da ist auch Hoffnung möglich. Hoffnung setzt unglaublich viel Kraft frei. Und dann ist wesentlich mehr möglich, als wir denken. Die Weihnachtsgeschichte und die Botschaft von Jesus sind ein Zeichen der Hoffnung für uns. Für jeden Einzelnen hier. Und ich wünsche mir so sehr, dass die nächsten Jahre, wenn du irgendwie vor so einer Weihnachtskrippe stehst, wenn du irgendwie in einem Weihnachtsgottesdienst bist, dass du irgendwie nochmal an das denkst, was du heute gehört hast. Dass du daran denkst, wie absurd das eigentlich ist, dass der Retter als Baby zur Welt kommt. Und dass es bedeutet, dass er für dich gekommen ist. In deine Situation. Und wenn du das nächste Mal Weihnachten feierst, dann wünsche ich mir, dass du dich daran erinnerst, wie krass Gott dich liebt. Und wie viel Hoffnung Jesus in dich setzt und wie viel Hoffnung er dir geben möchte. Dass er derjenige sein will, der dich begleitet. Da, wo du Hoffnung brauchst. Dass er derjenige sein will, der dir Kraft gibt. Und der dir immer wieder zeigt, wie sehr er dich liebt. Und vielleicht denkst du auch an Ratten und daran, wie lange sie strampeln können und kriegst wieder neue Hoffnung für das, was dich dann gerade beschäftigt. Ich möchte dich jetzt noch einladen, einen praktischen Schritt zu gehen und so ein bisschen ein Zeichen zu setzen für dich selbst. Wir haben hier im Raum so ein paar kleine Stationen. Hier vorne steht so ein kleiner Tisch. Da hinten sind zwei und oben ist auch einer. Und auf diesem Tisch, ich hatte hier irgendwo die Lämpchen, hat die jemand von meinem Podest runtergenommen? Ah, sehr gut. Ja, dann ist es, glaube ich, runtergepurzelt. In diesen Gläsern liegen diese kleinen Lämpchen. Wenn ihr das Band rauszieht, dann leuchten die. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr zu der Station gehen und ihr könnt euch so ein Licht nehmen. Ihr könnt auch den Zettel behalten, dann könnt ihr das nämlich auch wieder ausmachen, wenn ihr den wieder reinsteckt. Dann habt ihr ganz lange was davon. Und da liegen auch kleine Kärtchen und Stifte. Und ich möchte dich einladen, wenn du gerade Hoffnung brauchst für dich selbst oder vielleicht auch für einen Menschen, der dir sehr nahe steht, der dir wichtig ist, der dir viel bedeutet. Oder auch, wenn du vielleicht den Zustand der Welt heutzutage siehst und es ist die Zukunft unserer Erde, die dir sehr viel Sorgen macht. Wie wird unsere Welt in 10 Jahren aussehen, wenn KI plötzlich immer schlauer wird und, keine Ahnung, immer mehr Macht bekommt? Das sind so viele Themen gerade, wenn man sich da mal drauf einlässt, die einen wirklich zur Verzweiflung treiben können. Und ich weiß, dass es hier bestimmt Leute gibt, die das nicht ganz wegschieben können und die das immer wieder auf dem Herzen haben. Da möchte ich dich einladen, zu einer der Stationen zu gehen, dir eines der Kärtchen zu nehmen und aufzuschreiben, wofür du Hoffnung brauchst. Und dann nimmst du das mit nach Hause und dann erinnert dich das daran und dann betest du dafür, dass Gott dir da Kraft schenkt und Weisheit und Liebe und Hoffnung. Und vielleicht bist du auch heute hier und du denkst, ja, für mich selber brauche ich vielleicht gerade gar nicht so viel Hoffnung, aber ich möchte irgendwie noch aktiver werden. Ich möchte noch mehr ein Hoffnungsbringer werden für andere. Dann kannst du dir auch so ein Kärtchen mitnehmen und dann schreib doch drauf, was du denkst, wo du das praktisch umsetzen kannst. Oder du nimmst es einfach mit und betest zu Hause dafür und fragst Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Was sind denn Menschen, die du mir aufs Herz legen möchtest, die gerade sonst vielleicht niemand anderes sieht? Für wen kann ich jetzt da sein, gerade in der Weihnachtszeit? Und dann nimmst du das Kärtchen mit und dann schreibst du dir den Namen auf und dann betest du dafür, dass Gott dir dafür ganz viel Kraft und Weisheit und Liebe schenkt. Und kannst du nach vorne kommen? Und ich möchte euch außerdem einladen, wir haben jetzt gleich nochmal einen Musikteil, wo wir zusammen singen wollen, wo wir Lobpreis machen. Und hinten im Eingangsbereich sind Menschen, die bereit sind, mit euch zu reden, die bereit sind, mit euch zu beten. Wenn du gerade was auf dem Herzen hast und du denkst, boah, ich hatte bisher noch niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, dann ist hier deine Chance, mit jemandem zu sprechen, der dich nicht kennt, der nichts weitersagen wird. Du kannst dein Herz ausschütten, du kannst für dich beten lassen und du kannst einen ganz fetten Segen, ganz viel Kraft mit nach Hause nehmen. Und dazu lade ich dich jetzt ein, während wir hier beim Lobpreis weitermachen. Genau, kommt gerne zu den Stationen hier vorne nicht. Da vorne, hinten in den Gängen und oben steht auch ein Tischchen. Nehmt euch die Lichter, nehmt euch die Kärtchen und dann dürft ihr jetzt nochmal aufstehen und nochmal richtig Gas geben.
Das war's mit dieser Folge von Flanders Moments Gott spricht. Heute. Glaub mal, live ist's noch viel besser. Also schnapp dir deine Freunde und komm vorbei. Wir feiern, wir hören, wir leben. Gemeinsam bei Flanders. Weitere Infos unter www.kreuzkirche-remels.de